Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. In Syrien geht die Türkei gegen eine kurdische Miliz vor. Dafür kassiert Ankara mittlerweile Sanktionen von Seiten der USA. Und in Deutschland reibt das erneut einen Keil zwischen die hier lebenden Türken und Kurden. Gestern gab es bei einer Demonstration von Kurden in Nordrhein-Westfalen Verletzte und einen Angriff auf ein türkisches Café. Wir sortieren diese Geschehnisse gleich im Gespräch mit unserem Landeskorrespondenten. Und wir blicken in dieser Sendung außerdem zurück auf die TV-Duelle der Spitzenkandidaten in Thüringen gestern. Und bei der Gelegenheit blicken wir voraus auf die Landtagswahl in knapp 2 Wochen und den Stand des Wahlkampfs. Und im Rahmen unserer Mauerfall-Serie erzählt unsere Kollegin aus Mecklenburg-Vorpommern, wie sie 1989 als strafversetzte Journalistin in der DDR erlebt hat. Von vielen Seiten gibt es in diesen Tagen scharfe Kritik an der Türkei wegen der Offensive gegen Kurdengebiete in Syrien. Und nicht zum ersten Mal scheint sich der Konflikt zwischen Kurden und Türken auch in Deutschland abzuspielen. In Nordrhein-Westfalen leben besonders viele Menschen mit türkischem und kurdischem Hintergrund. Und in Herne im Ruhrgebiet geriet gestern eine kurdische Demo außer Kontrolle. Es gab einen Angriff auf ein türkisches Café. Mehrere Personen wurden dabei verletzt. Davor soll es Provokationen in Richtung der Demonstranten gegeben haben. Und die Politik, die zeigt sich angesichts dieses Vorfalls alarmiert. Moritz Küpper, unser Landeskorrespondent, jetzt für uns in Düsseldorf. Herr Küpper, die Ereignisse von gestern, sind sie mittlerweile komplett rekonstruiert?
Ja, das war schon ein Großeinsatz gestern Abend. Ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. 5 Menschen, darunter ein Polizist, wurden verletzt. Es ging eine Scheibe an einem Kiosk zu Bruch, auch die Einrichtung eines Cafés und auch ein Fenster darin. Die Ermittlungen, so die Polizei in Bochum, die zuständig ist für Herne, die laufen. Die Polizei hat Strafverfahren unter anderem wegen Landesfriedensbruch eingeleitet, aktuell gegen 4 Personen. Aber die Zahl, die werde sich sicher noch erhöhen, hieß es. Man will Videoaufnahmen der Vorfälle noch auswerten, aber fest steht, dass es gestern Abend eben diese Demonstration gegeben hat. Etwa 350 überwiegend kurdische Volksangehörige haben da demonstriert, zunächst friedlich gegen die türkische Militäroffensive in Syrien. Und ihr Weg führte dann an einer Trinkhalle vorbei und aus der sollen sie, so erste Erkenntnisse der Polizei, mit Handzeichen provoziert worden sein. Darauf stürmten etwa 100 Personen in Richtung dieses Kiosk, attackierten diesen. Die Besitzerin des Ladens, die beschrieb das Ganze bei den Kollegen von RTL West wie folgt.
Die Polizei hat sofort versucht, irgendwie einen Schutz zu füllen, aber das war nicht zustande, weil die Leute einfach schon zu aggressiv waren. Die schlugen einfach durch die Gegend, wie sie es auch getroffen haben. Und dabei ist es schon dazu gekommen, dass die Scheibe eingerissen ist bei uns, also zerschlagen. Und also ich war total geschockt, hatte meine Tochter mit dabei und wir waren auch total ängstlich. Meine Kundin, die auch im Kiosk in dem Moment sich befand, die war auch total schockiert und bat mich sogar darum, sofort die Tür bitte abzuschließen, weil sie höllische Angst hatte. Es regelte sich ein paar Sekunden, aber diese Sekunden kamen uns in dem Moment wie Stunden vor. Also es war schon sehr beängstigend, was da abgelaufen ist.
Anschließend zog die Demonstration dann weiter und dann soll es aus einem türkischen Café eine Flasche in Richtung dieses Aufzugs geworfen worden sein. Das führte dann erneut dazu, dass die Menge emotional und aufgebracht reagierte, das Café stürmte und einige Personen dort auch eindrangen. Da gab es Sach- und Personenschaden, aber letztendlich konnte die Polizei das Geschehen dann erneut beruhigen und zusammen mit dem Versammlungsleiter und den Ordnern das Ganze wieder auf sichere Bahnen bringen. Aber das zeigt eben, wie schnell es gehen kann.
Und hätte es, wenn man mittlerweile die Erkenntnisse hat, im Vorfeld schon vielleicht Änderungen geben können mit Blick auf die Route?
Tja, das ist eine gute Frage, die sich im Nachhinein natürlich immer stellt. Und in diesem Fall war es sicherlich nicht besonders glücklich, dass ein solcher Aufzug an türkischen oder türkischstämmigen Einrichtungen, sprich eben dem Kiosk oder auch dem Café, vorbeiführten. Allerdings sind solche Einrichtungen natürlich in Nordrhein-Westfalen, gerade auch im Ruhrgebiet, weit verbreitet. Da gibt es Imbissläden. Die Türkei oder die Türken stellen mit knapp 500.000 Mitbürgern immer die mit Abstand größte Ausländergruppe in Nordrhein-Westfalen. Insgesamt leben da ja 2,6 Millionen Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit. Das ist übrigens ein Allzeithoch. Und auf ganz Deutschland gesehen, wenn wir die Zahl der Kurden nehmen, sind es 1,2 Millionen. Und viele davon leben eben im Ruhrgebiet. Also es ist sehr schwer, diese beiden Gruppen auseinanderzuhalten. Und die Lage ist eben emotional. Am Wochenende gab es auch schon eine Großdemonstration in Köln mit rund 10.000 Menschen. Da verlief alles friedlich. Aber in Bochum, im Ausgehviertel Bermuda-Dreieck, da gab es auch schon eine Auseinandersetzung mit Baseballschlägern, die Autos attackierten. Und auch aus Stuttgart und Berlin sind solche Vorfälle gemeldet worden.
Und wie hat die Politik in Nordrhein-Westfalen reagiert auf die Ereignisse gestern?
Ja, da ist man natürlich sensibilisiert. Gerade in Nordrhein-Westfalen sind Kurdenproteste, Demonstrationen nichts Neues. Die Polizei ist in den letzten Monaten auch immer wieder dort eingeschritten, wenn dort verbotene Embleme, beispielsweise der kurdischen Arbeiterpartei PKK, gezeigt wurden. Ähnliches war auch bei den türkischen Demonstrationen der Fall rund um den Putsch oder den vermeintlichen Putsch gegen Staatspräsident Erdogan, beispielsweise im Jahr 2016 zu beobachten. Herbert Reul, Nordrhein-Westfalens Innenminister von der CDU, der sieht aktuell aber keinen besonderen Handlungsbedarf.
Solche Demonstrationen in dieser kleinen Art gibt es ja ganz viele im Moment, logischerweise auch nachvollziehbar aufgrund der Situation in Syrien, in der Türkei da unten, haben wir das jeden Tag irgendwo. Und Polizei muss dann dafür sorgen, dass die geordnet abläuft. Aber wir werden jedem das Recht sichern, auch demonstrieren zu können, wenn er sich an die Regeln hält. Und die Regel ist dann verletzt worden, als sie den Zug verlassen haben und eben auf andere Menschen oder in das Kiosk und in den Café eingedrungen sind.
Die Lage, Soral, die sei eben angespannt, aber bisher eben nur an einzelnen Schauplätzen.
Vielen Dank. Informationen und Einschätzungen für uns von Moritz Köpper, live aus Düsseldorf. Wenn Wahlen bevorstehen, ist es mittlerweile in vielen Ländern üblich, dass sich die Spitzenkandidaten in einem TV-Duell zuvor gegenüberstehen. Vor der Landtagswahl in Thüringen, in knapp 2 Wochen, musste sich Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linken aber vorwerfen lassen, zu kneifen, was diese Debattenkultur, was Anwesenheit sozusagen angeht. Ein Duell am Freitag mit CDU-Kandidat Mike Moring hatte Ramelow kurzfristig abgesagt. Gestern gab es dann eine geplante Debatte im MDR-Fernsehen, außerdem eine Art Vierkampf zwischen SPD, Grünen, FDP und AfD, also den anderen Hauptparteien im Wahlkampf. All das hat sich unser Landeskorrespondent Henry Bernhard für uns angesehen. Herr Bernhard, blicken wir zunächst auf das Duell Ramelow-Moring. Wer war dort der Sieger?
Da würde ich keinen Sieger wirklich ausmachen wollen. Die ganze Debatte verlief sehr sachlich. Verblüffend oft waren sich die beiden einer Meinung, vor allem in Fragen des Schulausfalls. Natürlich geht dann bei der Verantwortung die Frage wieder auseinander für den Lehrermangel. Die liegt auch in der Vergangenheit. Und da gab Mike Moring, der Spitzenkandidat der CDU, erstaunlicherweise auch zu, dass sie auch Fehler gemacht haben.
Ziehen Sie sich den Schuh an, dass Sie als CDU-geführte Landesregierung jahrelang eine Mitschuld tragen?
Das ist genau der Punkt. Ich lege Wert darauf, dass wir die Rolle der Opposition auch genutzt haben, um Fehler zu analysieren. Wir sind ja nicht ohne Grund in die Opposition gekommen. Und natürlich hätten wir auch früher schon gegensteuern können. Der Unterschied ist zur heutigen Zeit, wir hatten einfach zu wenig Steuereinnahmen.
Also eine demütige Haltung bei der CDU in Thüringen zu erleben, ist wirklich was sehr Neues. Ramelow dagegen, der Amtsinhaber, der Ministerpräsident der Linken, der umarmt alle. Er macht Wahlkampf nicht nur für seine Partei, sondern für die Koalition Rot-Rot-Grün, also für die SPD und die Grünen gleich mit. Er umarmt zumindest rhetorisch alle. Die Bauern, die Unternehmer, Adlige, viele sind auch verblüfft darüber. Er ist richtig in eine präsidiale Landesvaterrolle reingewachsen. Er umarmt auch öffentlich, wiederum rhetorisch, Mike Moring.
Mit Herrn Moring unterhalte ich mich immer gerne, mit ihm gehe ich auch ab und zu mal wandern.
Dabei muss man wissen, die linke Parteivorsitzende Susanne Hennig-Welsow zieht mit der Losung Ramelow oder Barbarei durchs Land. Also da wird viel mehr Konfrontation gefahren. Das spielt auf irgendeine Beteiligung, eine mögliche Beteiligung der AfD in der CDU-Regierung an. Aber in der gepflegten Diskussion beim MDR und schon gar mit Bodo Ramelow spielt das keine Rolle. Aber zur Frage zurück, es gab keinen Sieger nach Punkten und schon gar keinen nach K.O.
Und wenn man sich jetzt aber diesen besonderen Stil von Ramelow anschaut, den Sie gerade geschildert haben, warum wollte er am Freitag nicht gegen Mike Moring antreten?
Da war ein Duell bei NTV in Berlin geplant. Die Absage kam dann 3 Tage vorher, ehrlich gesagt wirklich relativ knapp. Als Grund wurde dann später nachgeschoben, eine Rede im Bundesrat, die er zu halten hatte. Das ist natürlich dann eine Ermessensfrage, ob das wichtig genug ist, sowas abzusagen. Die Nerven aller liegen auch blank gerade, muss man sagen, gerade bei der CDU. Man nutzt alles zum Angriff. Aber im Allgemeinen, muss man wirklich sagen, geht Ramelow keiner Konfrontation aus dem Wege. Er muss eher noch von seinen Leuten zurückgerufen werden, wenn er wieder in eine Konfrontation reingeht.
Dann schauen wir auf das zweite, nicht Duell, aber den zweiten Teil der Debatten gestern, diesen Viererkampf zwischen den anderen Parteien. War das Ganze aus Ihrer Sicht ein sinnvolles Format?
Naja, es heißt ja erstmal, dieses geteilte Format, dass nicht sechs Leute gleichzeitig im Studio sind, die gleichzeitig reden wollen, ist auch eine Konsequenz aus der zunehmenden Zersplitterung der Parteienlandschaft, muss man sich einfach eingestehen. In Thüringen zeigen jetzt die Umfragen 3 Parteien über 20%, das sind die Linke, die AfD und die CDU. Und dann kommen halt noch die Kleinen, die Grünen, die SPD und die FDP. In der ersten Runde waren die 2, die eine realistische Chance hatten, überhaupt Ministerpräsident zu werden, also der CDU und der linke Kandidat. Aber und der AfD-Kandidat war nicht drin. Björn Höcke, der war dann bei den kleinen Parteien mit dabei. Natürlich gab es so auch weniger scharfe Konfrontationen zwischen den Spitzenleuten. Und viele sehen ja die Wahl in Thüringen als Wahl zwischen dem Amtsinhaber Ramelow und der AfD und Björn Höcke an. Und viele überlegen jetzt in Thüringen, und das hört man sowohl im privaten Gespräch als auch in den Umfragen, sie überlegen, Linke zu wählen, weil sie mit Bodo Ramelow sehr zufrieden sind. Selbst CDU-Leute sind mit Bodo Ramelow zufrieden. Also in den Umfragen liegt er bei 65% Beliebtheit. Und da geht die CDU ein bisschen unter. Und das hat das Modell Duell plus Viererrunde natürlich nicht abgebildet.
Wer hat denn in diesem Viererkampf, wenn man das so sagen will, dann am besten abgeschnitten aus Ihrer Sicht?
Das kann man auch nicht sagen. Sie haben alle ihren Punkt gemacht und es ging ja um die Fragen Bildung, Migration und Integration, Infrastruktur und ländlicher Raum und Umwelt. Die wurden eigentlich brav abgehakt nacheinander und jeder hat da seinen Punkt gemacht. Also einen wirklichen Sieger kann man auch da nicht ausmachen bei der Viererrunde, würde ich sagen.
Und Björn Höcke, der hat ja durchaus ein besonderes Verhältnis zu Medien und er hat ja Aufsehen erregt durch ein Interview mit dem ZDF. Warum war er in diesem Format jetzt mit dabei eigentlich?
Gute Frage. Also mir gibt es seit 4 Jahren kein Interview mehr. Es werden immer Termingründe vorgeschoben seit 4 Jahren. Nun gibt er ganz offiziell, das haben wir auch schriftlich, überhaupt keine Interviews mehr, bis auf, wir sehen es hier, seltene Ausnahmen. Meine These ist, er mag nicht mit seinen eigenen Thesen konfrontiert werden in einer Situation, die er nicht kontrollieren kann. Zum Beispiel in seinem Buch schreibt er von Abschiebefantasien, die unseren moralischen Vorstellungen zuwiderhandeln würden, denen wir aber nachgehen müssten. Es gäbe da unschöne Szenen und er äußert da Führerfantasien. Das steht so radikal nicht im Wahlprogramm und deshalb möchte er nicht damit konfrontiert werden, um sein Wahlprogramm sozusagen reinzuhalten. Er scheut die Konfrontation und möchte lieber vor seinen Anhängern auftreten. Dort beschwert er sich dann aber gerne über ein mangelndes Medieninteresse. Also wieder die typische Opferrolle, die wir immer wieder bei der AfD beobachten.
Vielen Dank, live für uns aus Thüringen, unser Landeskorrespondent Henry Bernhard.
Dreißig Jahre Mauerfall. Meine persönliche Wende.
In wenigen Wochen jährt sich der Fall der Berliner Mauer zum 30. Mal und unsere Landeskorrespondenten erzählen aus diesem Anlass, wie sie dieses Ereignis erlebt haben. Silke Hasselmann berichtet für uns aus Mecklenburg-Vorpommern. Sie war 1989 in der DDR für den damals sehr beliebten Jugendsender DT64 tätig und den Mauerfall erlebte sie dann aber als Redakteurin in der Stimme der DDR, einem Sender, der auf die Bundesrepublik ausgerichtet war und zu dem sie wegen ihrer Haltung strafversetzt wurde. Und die Einzelheiten schildert sie uns jetzt.
Wir schreiben den 18. Oktober 1989 und ich bin seit 10 Monaten und 18 Tagen beim Sender Stimme der DDR tätig. Also eigentlich weitgehend untätig, weil strafversetzt. Ich bin 24 Jahre alt, wohne mit Freund und Kind in einer 2-Raum-Altbauwohnung in Berlin-Friedrichshain. Ich gehöre weder einer Partei noch einer Oppositionsgruppe an. Die Staatssicherheit hat mich bis dahin nie angesprochen und wird es auch danach nicht tun. An diesem Oktoberabend also läuft der Fernseher und ich höre Egon Krenz sagen:
Wir haben in den vergangenen Monaten die gesellschaftliche Entwicklung in unserem Lande in ihrem Wesen nicht real genug eingeschätzt und nicht rechtzeitig die richtigen Schlussfolgerungen gezogen.
Mit wir meint Egon Krenz das SED-Politbüro, das an diesem Tag den Greisen Erich Honecker stürzte. Nun ist Krenz der neue Staats- und Parteichef. Ein Mann, der auch schon seit vielen Jahren in den höchsten Machtgremien saß und bis dahin nie als Reformer aufgefallen war. Ich sehe dessen Erklärung übrigens in Dresden, wo ich Freunde besuche. In der Berliner Redaktion vermisst mich ohnehin niemand. Ich habe offiziell noch immer Mikrofonverbot, darf weder moderieren noch Leute interviewen. Wie es dazu kam, ist nachzuhören in einer Deutschlandfunksendung von 2009 über jenen Radiosender, zu dem ich ab Mitte der 80er Jahre eigentlich gehörte.
Ein Sputnik ist heute abgestürzt.
Ja.
Vorwendezeit bei Jugendradio DT64.
Uiuiui, das sieht ja doll aus hier.
Silke Hasselmann inspiziert den runtergekommenen Sendekomplex des DDR-Rundfunks an der Naleperstraße in Berlin-Oberschöneweide. Als hier fast alles noch seinen sozialistischen Gang zu gehen schien, hatte Silke Hasselmann am 19. November 1988 die Nachmittagssendung von Jugendradio DT64 zu moderieren.
Ich bin von zu Hause los.
Ich höre mich erzählen, wie ich auf dem Weg zum Sender in der Straßenbahn eine kleine Zeitungsnotiz darüber las, dass das DDR-Postministerium den Vertrieb der sowjetischen Zeitschrift Sputnik einstellen werde. Diese jahrelang total uninteressante Monatszeitschrift druckte im Zuge von Perestroika und Glasnost erstmalig kritische Artikel über den Stalinismus. Und das war zu viel für die DDR-Parteioberen. Doch ich dachte, ich könnte nun unmöglich 6 Stunden lang live moderieren, ohne dieses Sputnik-Verbot irgendwie anzusprechen. Ja, es ging los kurz nach 13 Uhr. Die Nachrichten waren vorbei. Ich habe dann Musik einspielen lassen von Sixix Sputnik. Dann habe ich eine kurze Ansage gemacht, erzählt, was ich in der Zeitung gelesen habe und habe dann so ein bisschen verklausuliert gesagt, dass heute an diesem Samstag ein Sputnik abgestürzt sei, in der Hoffnung, die Leute würden verstehen, was gemeint ist. Vorher hatte ich schon einen zweiten Song genau auf eine Stichzeile einstellen lassen, und so dass mein Schlusskommentar war, am Mikrofon Silke Hasselmann mit. Und dann ging Panko los, Aufruhr in den Augen. Ein Zwergenaufstand, aber immerhin. Weil kein Anruf kam, machte ich weiter und wurde immer direkter, wie auch Chefredakteur Klaus Schmalfuß später beim Hören des Sendemitschnitts bemerkte.
Leider können wir uns ab sofort in einer Zeitschrift weniger informieren. Aber das
natürlich gab es großen Ärger, vom Komitee bis zum ZK hin, wie ist das möglich? Es stand damals nun die Frage, also die hätte im Rundfunk nichts mehr zu suchen. Ich habe auch darüber dann lange nachgedacht und dem Vorsitzenden vorgeschlagen, man sollte doch die Silke ein bisschen zur Stabilisierung ihrer Haltung und so weiter in eine Redaktion schicken, die sehr linientreu wäre.
Nur 2 befreundete Kollegen halten offen zu mir, die meisten anderen ducken sich weg oder sind sogar richtig sauer auf mich. Sie fürchten um den Bestand der kleinen journalistischen Spielräume und Spielwiesen, die DT64 von Partei und Staat zugestanden werden. Ab 1. Januar 1989 bin ich der linientreuen Politredaktion von Stimme der DDR zur Rotlichtbestrahlung zugeteilt, so die spöttische Umschreibung. Ich treffe dort auf viele stramme Genossen, einige nachdenkliche Kollegen und vor allem auf viele Absurditäten. So soll ich Westpresse lesen, denn der Sender Stimme der DDR richtet sein Programm speziell an BRD-Hörer und da müsse ich mich mit der Presse des Klassenfeindes auskennen, heißt es. Bei DT64 hätte ich das nie gedurft. Und nun höre ich also am 18. Oktober den neuen Partei- und Staatschef Egon Krenz nach der Politbürositzung im Fernsehen sagen:
Mit der heutigen Tagung werden wir eine Wende einleiten. Werden wir vor allem die politische und ideologische Offensive wieder erlangen.
Die Rede, für mich ein Dokument von Hilflosigkeit, die Machthaber gefährlich machen kann. Doch keinen Monat später fällt die Mauer und sie bleibt offen. Die politische Windrichtung ändert sich rasend schnell und interessanterweise sind es jetzt ausgerechnet die ehemals linientreuesten Kollegen, die sich nun einen Monat vor Ablauf des Strafjahres für meine sofortige Rehabilitation aussprechen.
Strafversetzt zu Stimme der DDR. Das war ein persönlicher Rückblick auf den Mauerfall von Silke Hasselmann. Und all diese Beiträge können Sie natürlich nachhören unter deutschlandfunk.de/deutschlandheute. Und diese Ausgabe von Deutschland heute geht damit zu Ende für diesen Dienstag. Weiter geht es gleich mit Campus und Karriere und Benedikt Schulz. Und am Mikrofon verabschiedet sich Peter Sawicki. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Deutschlandfunk.